Ja, Emil, gutes Neues. Jetzt sind wir in 2024 und da interessiert die Leute doch bestimmt, was hast du, vielleicht auch ich, so in 2024 mit deinem Geld vor?
Ja, und ich habe natürlich Vorsätze gemacht in finanzieller Hinsicht. Kleiner Spoiler, es hängt mit dem guten alten Satz, weniger ist mehr zusammen. Und was das genau ist, darüber diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Denn wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. So, Fitnessstudio ist voll und die Gemüseabteilung im Supermarkt auch. Man merkt, das neue Jahr hat angefangen, oder Saidi? Und damit ist ja auch jetzt so eine aus finanzieller Sicht wichtige Zeit. Man nimmt sich große Dinge vor, man leitet vielleicht manche schon in die Wege oder man schleppt noch so manche Sachen aus dem Vorjahr mit sich rum, die man eigentlich mal erledigen will. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wie ist es so bei dir, Saidi? Hast du so Altlasten aus dem Vorjahr, die du heuer angehen musst?
Ja, tatsächlich muss ich das Größte, also zumindest für mich das Größte, nicht mehr angehen, weil das habe ich tatsächlich vor Weihnachten noch geschafft durchzuziehen, weil es auch am Ende besser ging, als ich dachte, nämlich ein Depotwechsel. Hintergrund, das wissen vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich noch bei unserer alten Finanztipp-Empfehlung Smart Broker war. Die ziehen ja jetzt zu Smart Broker Plus und damit zur Baader Bank um. Und den Umzug, also das wäre auch ein neuer Depotumzug für mich gewesen, den wollte ich schlichtweg nicht machen, abgesehen davon, dass die Konditionen so, geht schon, ist jetzt keine Katastrophe, aber es geht besser. Also mache ich doch einen anderen Umzug, nämlich zu einer aktuellen Empfehlung von uns, von Finanztipp, nämlich zu Scalable Capital. Dass ich jetzt Scalable Capital genommen habe und nicht Trade Republic oder Finanzen in Zero oder wie auch sonst von unseren Empfehlungen, hat jetzt keine besondere Bewandtnis. Ich finde die Benutzeroberfläche da ganz nett. Und dann habe ich das einfach schlichtweg mal ausprobiert. Ich habe nämlich einfach mal den Depotübertrag bei Scalable Capital in deren Webseite, also auf deren Webseite, auf deren Online-Depotzugang beantragt. Das ist schon mal das Gute, es ist halt voll digital. Ja, ich habe auch dort eine digitale Unterschrift leisten können. Das heißt, nichts mit irgendwie PDF ausfüllen und womöglich noch Fax oder irgend so ein Mist. Also das war schon mal erstmal relativ bequem und hat mich, glaube ich, 5 Minuten erstmal so gekostet, das überhaupt anzustoßen. So, und dann kriegst du auch eine Bestätigung, alles okay. Und dann ist ja immer die große Frage, klappt das alles so reibungslos? Und in dem Fall ist es natürlich auch relativ einfach, weil ich von einem deutschen Broker zu einem deutschen Broker übertrage. Das sollte also eigentlich der einfachste aller Depotübertrage sein. Und bekanntermaßen ist es bei mir halt auch nicht viel, genauer gesagt, zwei Positionen, nämlich zweimal ein MSCI World ETF. Wie gesagt, ich habe noch einen anderen MSCI World ETF früher mal zum alten kostenlosen Sparplan bespart eine Zeit lang und den schleppe ich halt immer noch rum und gibt natürlich keinen Grund, den zu verkaufen, den werde ich auch weiterhin behalten. So, und dann habe ich erstmal 2 Wochen lang, glaube ich, ungefähr Größenordnung nichts gehört und dann bin ich schon so ein bisschen nervös geworden, ne? Also so, also jetzt gar nichts, ja, denkst du ja so, ich weiß ja, das kann ein bisschen dauern, aber dann habe ich auch eine E-Mail oder das Kontaktformular dort mal was noch hingeschrieben und siehe da, wenige Tage später, aber ich glaube, es war reiner Zufall, hat gar nichts mit meiner E-Mail zu tun gehabt. Nach etwa 2,5 Wochen waren dann die Stücke auch bei Scalable Capital, also die Stücke meint die Anteile, die ETF-Anteile vollständig auch eingeliefert. Das heißt, es war auch alles da, inklusive der entsprechenden Daten. Also auch das ist ja ganz wichtig, die entsprechenden Steuerdaten und so weiter, das war alles hinterlegt. Also wirklich, wenn man da genauer reinschaut, jede einzelne Sparplanrate, die ich über die Jahre da bei Smart Broker gemacht hatte, die war da ordentlich hinterlegt, sodass das auch ordentlich dokumentiert war. Und trotzdem habe ich bei Smart Broker dann auch mir meine Depotunterlagen nochmal auf meine Cloud gezogen. Also habe ich nochmal gesichert, damit ich da sozusagen doppelt abgesichert bin. Und ich hatte bei dem Depotübertrag, das habe ich noch vergessen zu erzählen, auch gleich angegeben, dass ich das alte Depot bei Smart Broker schließen möchte. Also das habe ich bei Scalable angegeben. Und auch das hat dann, ich weiß nicht, ein paar Tage später auch wirklich geklappt. Das heißt, auf einmal kam ich eine E-Mail von Smart Broker bekommen. Hey, Sie haben uns mitgeteilt, Sie wollen Ihr Depot kündigen. Und das hat dann auch ohne Probleme funktioniert, haben auch das Restguthaben, was auf dem Verrechnungskonto war, noch ausbezahlt. Das hat also alles wunderbar gepasst.
Das finde ich super interessant. Das war bei mir sehr, sehr ähnlich. Also ich bin auch von einer uralten fast schon Finanztipp-Empfehlung von OnVista zu Finanzenet Zero gewechselt letztes Jahr. Und das war dann auch das Gleiche. Also ich habe die das auch kündigen lassen und bin dann auch so ein paar Wochen da gesessen und mir gedacht, so, passiert da jetzt mal was? Wo ist mein ganzer virtueller Besitz jetzt hin? Wo ist der verstreut? Aber hat am Ende alles einwandfrei funktioniert. Aber total spannend, wenn man das dann mal durchzieht. Aber dann hast du ja so, ich sag mal, rund um das Thema Investment ist für dich 2024 gar nicht so richtig offen, oder?
Nee, genau, weil ich diesen Depotübertrag auch genutzt habe, noch eine zweite Änderung durchzuführen. Und das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen interessanter sogar noch für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Und zwar habe ich einen neuen ETF. Ja, das also habe ich gleich zum Anlass genommen. Nee, weil ich tatsächlich bei mir die Finanztipp 3x10 Strategie umgesetzt habe. Also, kurz mal persönliche Situation. Ich habe tatsächlich jetzt ungefähr schon, das ist Zufall, 10 Jahre in ETFs oder in diesen einen ETF investiert. Und ich habe jetzt mich entschlossen, meinen Sparplan auf einen neuen ETF zu leiten. Das heißt also nochmal, ich habe die bestehenden Anteile von Smart Broker zu Scalable übertragen, lasse die jetzt da einfach liegen und habe jetzt eine neue Depotposition aufgemacht, nämlich den Vanguard FTSE All World ETF in der thesaurierenden, nicht in der ausschüttenden Variante. Das heißt, es ist so ein ETF auf einen größeren Weltindex, der auch zu gut 10% in Schwellenländer und nicht nur in Industrieländer investiert. Das heißt, er ist noch etwas breiter gestreut als der MSCI World. Ob das sagen wir bei Finanztipp ja auch immer, ob das jetzt wirklich langfristig besser ist durch mehr Diversifikation, weniger Schwankungen oder mehr Rendite oder wie auch immer, das kann ja kein Mensch sagen. Ja, das ist letztendlich eine kleine Wette darauf, dass auch die Schwellenländer irgendwann mal wieder ordentlich kommen werden. Die sahen ja die letzten Jahre nicht so gut aus, sage ich jetzt mal. Weiß man nicht, aber am Ende ist es letztendlich, ja, fahre ich so ein bisschen nach dem Motto, Diversification is the only free lunch. Ja, also im Sinne von, das kostet mich nichts, da noch ein bisschen mehr Diversifikation reinzunehmen. Also mache ich das halt einfach. Der Hintergrund ist aber natürlich eigentlich ein steuerlicher Grund. Das haben wir damals bei unserer Folge zu 3x10, die wir bestimmt auch wieder in den Shownotes verlinken, erklärt, dass ich dann im Alter nämlich diese ETFs rückwärts entsparen kann. Das heißt, ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann später als erstes den Vanguard, den FTSE ETF entleeren. Und wenn der leer ist, dann gehe ich erst meinen alten iShares MSCI World ETF an und dadurch zahle ich halt erstmal weniger Steuern, verschiebe die Steuern nach hinten. Und wir haben es ja damals schon für einen durchschnittlichen Normalverdiener ausgerechnet, und da war der Vorteil schon bei mehreren 10.000 Euro und sowas erwarte ich mir dann auch. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich in Größenordnung 10 Jahren nochmal einen weiteren ETF bespare. Wie gesagt, also Renditevorteil in dem Sinn nicht, aber ich zahle dadurch halt später erst Steuern auf den hohen Gewinn, den ich irgendwann in dem iShares MSCI World ETF haben werde. Und diese Steuern kann ich mir halt erstmal sparen und nach hinten schieben. Und das ist der ganze Witz an dieser Finanztipp 3x10 Strategie.
Jetzt sind wir eigentlich in einer ungewöhnlichen Vorsätze-Situation, weil wir haben eigentlich beide unsere großen Vorsätze schon erledigt. Ich habe nämlich auch tatsächlich letztes Jahr alle meine Einzelaktien bis auf 2 Posten verkauft, wobei eigentlich nur der eine ein größerer Posten ist und der andere ist so eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Meme-Aktie, aber ich habe eigentlich auch mehr aus so einem Gag raus eine relativ günstige Aktie gekauft mit dem Ziel, da dieses Jahr auf die Aktionärsversammlung zu gehen. Einfach
Jahreshauptversammlung.
Genau, einfach mal so ein bisschen.
Gibt's da was umsonst?
Ich hoff's. Also ich bin mal gespannt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls sich dich interessieren, es hat überhaupt keine Kapitalmarktbewandtnis. Ich habe einfach nur aus Spaß Aktien der Spielvereinigung Unterhaching gekauft. Das ist so ein Drittliga-Fußballteam, die interessanterweise im Börsen notiert sind. Und ja, das ist eben keine weite Fahrt. Und ich bin mal gespannt, wie bei so einem Fußballteam die JHV so abläuft und was es da eigentlich so gratis gibt. Keine Ahnung.
Ein paar Weißwürstchen, oder?
Ja, ich hoffe. Aber was, glaube ich, nächstes Jahr so, also für mich das größte Vorsatzthema ist oder was auch ein Riesenthema wird, denke ich, ist vor allem das Thema Sparen, oder? Weil wir hatten ja 2023 so dieses große Zinsrennen, also mit den steigenden Zinsen, die klar immer unterhalb der Inflation geblieben sind, aber es hat ja schon so ein, also hat man bei uns ja total gemerkt, so einen krassen Run auf alle möglichen Zinssätze ausgelöst. Wir haben ja unsere krassen Zinsoptimierer auch in der Redaktion, die da, ja, ich sag mal, so fast schon so professionelle Bestzinsjäger sind, auch privat. Aber 2024 wird das ja nochmal super wichtig, oder? Weil wir haben ja so ein bisschen die gegenteilige Entwicklung wahrscheinlich, dass der Leitzins eventuell voraussichtlich eher sinken wird, wenn die Inflation nachgibt. Und dann muss ich ja schauen, dass ich möglichst lange das Beste raushole. Hast du dir da was vorgenommen?
Naja, in dem Sinne habe ich mir nichts vorgenommen. Wenn man es konsequent jetzt machen würde, und das würde ich absolut sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen 2024 sinken, ist schon sehr hoch. Und das ist auch übrigens auch schon losgegangen. Man hat gemerkt, also erstmal die besten Tagesgeldangebote, die sind nicht mehr besser geworden, sondern eher so eine Tendenz schon wieder leicht. Also die sind so kurz oberhalb von 4% abgeprallt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, zumindest wenn wir auf die Finanztipp-Empfehlungen, das sind ja die Empfehlungen, die man auch wirklich nur nehmen sollte, die du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch wirklich nur nehmen solltest. Ja, da geht es also Richtung 4,5% sind wir halt nicht gegangen, sondern so manche Bank, die bietet jetzt halt schon wieder nur noch knapp unter 4%, also 3,x an. Und wenn man jetzt sagt, hey, nee, also Geld würde ich wirklich länger parken und ich will mir diese Zinsen sichern, dann ist tatsächlich jetzt Festgeld ein relativ guter Tipp, das zu machen auf, wie auch immer, 12, 24, 36 Monate oder sogar noch länger. Sogar, weil ich sage, ich kann mir das Geld, ich kann das Geld nicht in den Aktienmarkt stecken. Ich brauche das einfach in den nächsten Jahren. Aber ich will mir die 4%, die es ja eben jetzt auch Festgeld noch gibt, jetzt sichern, dann ist es wahrscheinlich ein relativ guter Tipp, zumindest jetzt mal auf kürzere Sicht da die Zinsen zu sichern, die dann in der sinken werden. Ich persönlich will mich da eher flexibel halten, hat auch damit zu tun, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich vielleicht mal irgendwann demnächst ein neues Auto brauche. Das spielt auch eine Rolle und das weiß ich nicht, wann das kommt. Da möchte ich auch kein Geld, auch nicht für 12 Monate fix anlegen. Also ist eher die Frage, wie ich mich dafür wappne. Also zum einen habe ich ja letztes Jahr noch ein Tagesgeld bei C24 gemacht. Da sind jetzt auch die Zinsen auch ordentlich gesunken auf von damals noch 4% auf 2,5%. Da sieht man es auch schon, ne? Die wollen sich auch nicht dauerhaft auf hohe Zinsen festlegen, weil das ist ihnen zu anstrengend. Also brauche ich dafür eine neue Lösung. Und was ich dann tatsächlich machen möchte, ich möchte auch da unsere Finanztipp-Empfehlung folgen, weil mir auch dieses dauernde Gewechsel vom Tagesgeld schlichtweg auf die Nerven geht. Kann man nicht anders sagen, auch wenn es nicht um so viel Geld geht. Das muss ich noch machen. Ich möchte mir dann bei Scalable auf mein Depot auch als Teil meines Sicherheitsbausteins einen Geldmarkt-ETF legen. Ne? Also da haben wir auch diverse Empfehlungen bei uns auf der Seite und da werde ich mir dann entsprechend einen hinlegen und habe damit quasi so ein Dauertagesgeld, in Anführungszeichen, nichts mehr in Anführungszeichen, auf dem Depot, was sich dann schon an den höheren oder an den höheren Zinsen am Geldmarkt, das kann man vergleichen mit den Tagesgeldzinsen, orientiert. Aber ich muss auch damit rechnen, ja, die werden wahrscheinlich über 2024 nicht bei 4% bleiben. Aber der Vorteil ist natürlich, an so einem Geldmarktfonds kann ich auch wirklich jeden Tag, aber börsentäglich ran. Aber ich werde natürlich mir auch ein neues Tagesgeldkonto besorgen, um dort natürlich mein Notgroschen zu parken.
Hast du dann dir schon überlegt, also machst du dann in den Geldmarkt-ETF quasi nur den Sicherheitsbaustein von deiner Geldanlage und der Notgroschen bleibt davon unberührt oder wie hast du das aufgeteilt?
Genau, also so werde ich es aufteilen. Das habe ich eben bis jetzt nicht aufgeteilt, weil ich nur ein Tagesgeld letztendlich habe und da liegt alles. Genau, aber ich werde dann einen ganz netten Notgroschen, also naja, die üblichen drei Größen, drei Monatsgehälter, vielleicht bei mir ein bisschen weniger, aber gucken wir mal, auf ein Tagesgeld halten, aber den größeren Teil, also ich habe ja so ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt mal sind, aber so Größenordnung 25% von meinem Geld sehe ich als Sicherheitsbaustein und das, was halt darüber hinausgeht, das wären dann irgendwie, jetzt muss ich irgendwie rechnen, keine Ahnung, 20%, sowas in der Richtung, also 5% wären dann Notgroschen und 20% wären Sicherheitsbausteine und die würde ich tatsächlich auf den Geldmarkt pflegen. Und wie gesagt, wenn mein Auto kaputt geht, also so dringend wird es nicht sein, dass so viel Zeit ist dann schon, dann Geld vom Sicherheitsbaustein für das neue Auto runterzuholen.
Aber das ist tatsächlich auch was, das ich mir vorgenommen habe, ist jetzt nicht in den Geldmarkt-ETF zu wechseln, aber ich wollte tatsächlich, ich weiß nicht warum, vielleicht ist das so ein bisschen Finanz-OCD, aber ich wollte beim Tagesgeld verschiedene Töpfe für die einzelnen Posten bilden. Ich kann dir nicht sagen, wieso, es ist irgendwie so ein innerer Drang, das zu tun, aber das ist wahrscheinlich, da wählst du einfach deine Seite der Macht, würde ich sagen, oder welche von beiden Varianten du machst, also machst du Töpfe oder machst du quasi den Dagobert Duck Geldspeicher in einem Tagesgeldkonto.
Was mich interessieren würde, was für Töpfe willst du denn anlegen? Also was haben die für Namen sozusagen, wofür sind die da?
Also ich mache eben einen Sicherheitsbausteintopf, einen Notgroschentopf und einen, ich habe immer zum Beispiel, wenn jetzt auf meinem Konto Geld über ist, das ich in meinem Freizeitbudget nicht gebraucht habe, dann stecke ich das entweder in meinen Sicherheitsbaustein oder ich spare das halt zum Beispiel für Urlaube oder anderen so Freizeitquatsch. Und das ist quasi der dritte Topf, den ich jetzt noch separat bilden will. Und was ich mir auch fest vorgenommen habe, was ich bisher immer auf dem Girokonto mache, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, wenn man Dinge im Internet veröffentlicht oder generell Texte veröffentlicht, bekommt man ja diese VG-Wort-Zahlungen, also aus den Zweitverwertungen deiner Texte. Und auf die werden natürlich nachträglich immer Steuern fällig, logischerweise. Und ich lasse das bisher immer auf meinem Girokonto liegen und zahle halt davon dann, was halt dafür an Steuern anfällt. Und das will ich einfach in Tagesgeld umschichten.
Okay. Also die Aufteilung Notgroschen, Sicherheitsbaustein, hast du ja gesagt, das ist ja quasi das gleiche wie ich. Was du jetzt anscheinend zusätzlich einführst, so würde ich das mal bezeichnen, also jetzt als Tagesgeld, ist ja so ein Spaßkonto quasi, oder? Also wenn du sagst, davon will ich in Urlaub fahren und so weiter, das ist ja dann Geld, was du letztendlich auch ausgeben willst, oder? So habe ich dich schon richtig verstanden.
Genau, aber einfach, das ist halt nicht so. Einmal, man kriegt ja dann doch ein bisschen Zins und es dauert ja auch oft, bis man es tatsächlich ausgibt und das will ich mir einfach nicht entgehen lassen.
Steckt da nicht auch so ein Aspekt drin, dass du dir denkst, ach cool, da liegen jetzt, weiß ich ja nicht, ich sag jetzt irgendwas, 1000 Euro, mit denen kann man ja auch richtig was anstellen. Also glaubst du, das gibt dir auch Freude an der Stelle?
Ja, doch, das ist ja so ein Haufen, der wächst. Das ist so ein bisschen wie beim Holzhacken oder so, wenn du dann hinterher siehst, was du gemacht hast, das ist schon cooler, ist schon ein cooler Effekt. Also da spekuliere ich auch so ein bisschen drauf. Das ist einfach auch so die Freude und man hat auch so das Gefühl, man hat alles irgendwie gut geordnet und das.
Ja, ja. Ich sag jetzt mal was und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt auch mein Tipp für dich, aber genauso an Emil. Wenn man so ein Spaßkonto macht, und ich habe das für mich selber auch schon öfter mal drüber nachgedacht, weil ich ja auch ich bin schon ein bisschen nicht dramatisch, aber ich bin schon so ein bisschen ein Sparfuchs, gerade wenn es um so größere Sachen geht, ist mein Tipp ganz klar, das Konto muss aber bitteschön auch irgendwann mal geleert werden. Das Geld ist dann auch wirklich zum, also, weil du brauchst ja nicht noch einen Spartopf neben deinem Sicherheitsbaustein. Wozu? Also, das irgendwie macht keinen Sinn. Also, wenn es schon Spaßkonto ist, dann ist es zum Ausgeben da. Und dann muss das auch für den Urlaub dann drauf gehen. Und darf man sich auch was gönnen damit. Oder siehst du das anders?
Nee, absolut. Also, Geld ist ja auch dazu da. Also, klar, man muss fürs Alter vorsorgen. Aber das denke ich mir auch immer. Altersvorsorge klingt erstmal immer so, das klingt so negativ. Also, das klingt immer so ein bisschen nach Pflegeheim. Aber das Ding ist ja auch, du sorgst ja auch vor, damit du im Alter jetzt nicht überlegen musst, oh, keine Ahnung, kann ich jetzt nur 2 Kugeln Eis im Eiscafé essen oder esse ich heute das Spaghetti-Eis, weil ich Bock drauf habe? Und darum geht's ja eigentlich auch bei Altersvorsorge. Ja. Und so sehe ich das da halt auch. Und ich habe auch tatsächlich, ich habe auch einfach so ein paar Sparziele, wo man sich dann irgendwie denkt, ach, mal größer in Urlaub fahren oder so, dann ist das irgendwie schöner, wie das so komisch. Wenn man das so im Girokonto ansammelt, dann ist das immer in so einem Verschiebebahnhof und da ist es dann irgendwie mal, ist einfach vernünftig geregelt.
Also ich schreibe mir mal in mein gedankliches Notizbuch, nach dem Sommer fragen wir Emil, wie viel noch auf seinem Spaßkonto liegt und da sollte er nur 0 Euro liegen, weil er hoffentlich groß im Urlaub war.
Weil ich hoffentlich 8000 Spaghetti-Eise gegessen
habe. Wie machst du es denn mit deinen 3 Tagesgeldkonten, wenn ich das richtig verstehe, sind es ja dann 3 Töpfe, ne? Das ist da jetzt schon ein bisschen Aufwand, aber ich verstehe schon, du sagst, ne, das verschafft dir so Kontrolle, verschafft dir Überblick letztendlich, das ist halt so der Trade-off, den man haben muss, und man hat mehr Aufwand dafür, weil man halt 3 Konten managen muss, gleichzeitig hat man aber auf der Seite halt irgendwie Ordnung drin, hast du gesagt. Aber du musst natürlich irgendwie schon aufpassen, was die Banken so mit den Zinsen machen, oder?
Ja, voll. Das ist auch mein großer Vorsatz, da den Überblick zu behalten. Ich mach's bis jetzt tatsächlich so, also ich habe meinen großen Sicherheitsbaustein Notgroschentopf über Weltsparen bei einer Finanztipp-Empfehlung. Also das ist im Moment, kriege ich da 3,27% Zinsen. Das ist die Nordax Bank, die ist auch so seit Ewigkeiten in den, sag ich mal, vorne mit dabei bei Finanztipp. Das ist nie so ein Top-Wert, aber ja, ist so ein bisschen Bayer Leverkusen-mäßig. Jedes Jahr Europapokal ist gewesen. Mein Plan ist einfach quasi, dass ich für die beiden Sachen, die einfach langfristig weg sind, dass man da zwei Dinger bei Weltsparen aufmacht mit einem guten Zinssatz. Also Zinsjagd ist ja nicht mein Ding. Und für das Spaßkonto ist quasi einfach mein Plan, das kann man hier ja auch sagen, also ich bin letztes Jahr zur C24 Bank mit meinem Girokonto gewechselt. Und da kann man ja dieses Tagesgeld-Pocket machen. Es gibt ja jetzt nur noch, wie du schon gesagt hast, nur noch 2,5%. Aber die haben jetzt auch so einen Sonderdeal mit einem bisschen besseren Zinssatz noch bei einer Partnerbank gehabt. Und da habe ich das jetzt erstmal gemacht.
Okay. Ja, ist doch gut. Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es so mit der Geldorga von Emil in 2024 klappt. Also ich muss ja sagen, ich mache sowas eben genau deshalb nicht, weil mir das dann schon wieder, das ist mindestens ein Topf zu viel. Ja, ich hatte das alles mal, Konten rauf und runter und 3 Depots und was weiß ich alles. Boah, mir alles zu anstrengend letztendlich, ja, aber gut.
Wahrscheinlich machen wir im Sommer dann eine Folge, Emil hat sich beim Tagesgeld verzettelt.
Naja, so richtig verzockt ganz ehrlich, ist das eher ein bisschen einfach, wo ist der Login oder solche Spiele.
Aber dann sind wir schon beim nächsten Thema und das ist immer ein bisschen so ein, naja, ich sag mal, unbeliebtes Thema, Versicherungen. Das klingt auch immer so ein bisschen wie Altersvorsorge. Wenn man sagt, Versicherungen ist immer erstmal so, aber es ist ja trotzdem super wichtig, weil man da einmal sehr, sehr viel Geld sparen kann und manchmal ja auch sinnvoll oder sinnlos, je nachdem Ballast abwerfen kann in so einem neuen Jahr. Und ich habe mir tatsächlich bei Versicherungen was vorgenommen. Ich werde in diesem Jahr meine Unfallversicherung kündigen. Und tatsächlich aus dem simplen Grund, ich habe ja relativ lang einfach so Hobbysport gemacht, das auch mit Wettkämpfen und sowas. Und das fällt bei mir jetzt einfach immer stärker weg, auch altersbedingt. Und dann brauche ich eben die Unfallversicherung nicht mehr. Und da wird halt einfach ein bisschen Geld frei. Ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Aber da wird halt einfach ein bisschen Geld frei. Und das ist halt eben der klassische Fall, wo man als, sag ich mal, Hobbysportler, gerade auch damals noch im Studium, war halt die Unfallversicherung einfach immer sinnvoll, falls tatsächlich mal was Gravierenderes passiert. Es war ein kleines Investment und jetzt braucht man sie aber halt einfach nicht mehr.
War damals der Gedanke wirklich nur der Sport oder wie du ja auch weißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war das Motorradfahren bei dir, Emil, auch das damals ein bisschen der Grund für die Unfallversicherung?
Ich hatte die Unfallversicherung tatsächlich schon bevor ich Motorrad gefahren bin. Also jetzt vielleicht ein bisschen, ist fast ein bisschen, ja, tragischer Exkurs. Also ich habe relativ lange gerungen als Sport. Also für den, der es nicht kennt, ist so ähnlich wie Judo, also so ein klassischer Kampfsport. Und als ich ein Teenager war, hat sich ein sehr, sehr guter deutscher Ringer einen Halswirbel gebrochen bei einem Wettkampf und ist querschnittsgelähmt seitdem. Und das war tatsächlich meine Intention, diese Unfallversicherung abzuschließen, die einfach so einen Worst Case absichert. Genau. Und beim Motorradfahren war es natürlich auch handy, aber ich habe... Ich habe ja letztes Jahr mein Motorrad verkauft, also ich habe quasi ein Asset liquidiert und habe das dann tatsächlich auch das Geld in mein Tagesgeld befördert, einfach weil ich die letzten zwei Jahre relativ wenig gefahren bin. Und da ist aber auch, also ich werde jetzt darauf umsteigen, weil ich so wenig fahre, tatsächlich zu mieten statt zu besitzen.
Aber das heißt, fürs Motorradfahren denkst du, der brauchst du jetzt die Unfallversicherung nicht, sondern es hat wirklich vor allem diesen Sporthintergrund und wo man ja sagen kann, also alles gut, ne? Das ist total sinnvoll, da eine Absicherung auch als junger Mensch zu machen. Der Hauptgrund ist, oder das Hauptrisiko ist ja neben dem, dass man halt dann leider nicht mehr ringen kann, dass es einen einfach halt beruflich einschränkt. Ne? Und tatsächlich kann man dann schon überlegen, auch als junger Mensch schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ne? Das ist ja auch so etwas, was wir immer wieder sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt damals für dich in Frage gekommen wäre, ja, aber dass man schon auch als Schüler, als Azubi oder auch bevor man in die Ausbildung geht, insbesondere wenn man was Körperliches macht, schon zumindest eine kleinere Berufsunfähigkeitsversicherung macht, die man dann später aufstocken kann, weil das ist ja der eigentliche Hauptgrund, ne, dass es darum geht, kann ich mir später meine Brötchen noch verdienen durch irgendeinen Unfall, egal ob der jetzt beim Sport oder bei der, ja, Motorradfahren ist auch irgendwie Sport, aber bei der sonstigen Freizeitbeschäftigung kommt.
Das tatsächlich auch, also die, das ist auch tatsächlich, ich habe damals so eine Versicherung abgeschlossen, die vor allem eine super hohe Prämie für so diese maximalen Versicherungsfälle hat. Also das war auch so das. Genau. Aber ansonsten, ja, bei Versicherungen, ich vergleiche ja jedes Jahr, du kennst mich, da sieht es bei mir echt ganz gut aus. Ist es bei dir auch, bist du da so ein Vergleicher? Musst du da mal wieder was auf den neuesten Stand bringen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich mache das nicht mehr so regelmäßig, weil ich schon weiß, dass ich relativ gut da bin. Was ich mir jetzt tatsächlich mal kurz angeschaut habe, wir haben gerade bei Finanztipp einen neuen Vergleich für Haftpflichtversicherungen gemacht, haben da die neuen Tarife mal rausgebracht. Den entsprechenden Link zu unserem Ratgeber können wir dann auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die Shownotes packen. Und ich habe meine Haftpflichtversicherung natürlich schon vor einigen Jahren abgeschlossen, aber damals war das einfach ein Top-Tarif. Und auch ja, so Haftpflichtversicherungen, die werden schon immer ein bisschen besser irgendwie versuchen, die Versicherer da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Es wird nicht immer günstiger, also da kannst du eh ganz wenig nur sparen. Und das letztendlich ist das auch immer unsere Message, wenn du schon einen guten Tarif hast, dann gibt's oftmals jetzt nicht so den dringenden Bedarf, da was zu wechseln. Es sei denn halt eben, du hast schon uralte Haftpflichtversicherung oder ja, du hast das leider aufschwatzen lassen von irgendjemanden, der nicht in deinem besten Interesse handelt, sage ich jetzt mal, oder wenn das zum Beispiel ein Ausschließlichkeitsvertreter ist, dessen Versicherung einfach nicht so einen guten Tarif anbietet, dann sollte man da schon rein von der Qualität her, das ist halt ganz wichtig, rein von der Qualität her wechseln, aber das ist bei mir nicht angesagt. Und ansonsten gibt's bei mir im Versicherungsbereich jetzt nichts Neues.
Aber es gibt ja diese eine kleine Baustelle, ohne die ich nicht davonkommen lasse. Wirst du 2024 deinen Handyvertrag wechseln?
Natürlich musst du über den Handyvertrag. Also, lieber Hörer, wenn du es nicht weißt, mein ganzes Team macht sich lustig über mich, ja, weil ich irgendwie mit 6 GB Datenvolumen noch durch die Gegend laufe und damit auch zurechtkomme. Und lieber Emil, ja, es reicht auch immer noch. Ja. Mein einziger Vorsatz in dieser Richtung ist, dass ich damit nicht sparsam umgehen möchte. Das heißt, also ich glaube, in der Vergangenheit war es dann irgendwie so, ich muss schauen, dass ich mein Datenvolumen noch aufspare sozusagen. Naja, denke ich mir Quatsch, und wenn ich das halt merke, dass es nicht der Fall ist, ja, dann kann ich den Vertrag auch wechseln. Aber ganz ehrlich, ich glaube, im Moment würde ich mir 2 oder 3 Euro im Monat sparen, ja, das ist mir nicht mal den Aufwand wert. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ja, das ist total sinnvoll, wenn man noch mal ein bisschen spart, ja, und auch so Kleinvieh macht halt auch Mist, aber mir ist das jetzt gerade ehrlich gesagt paar andere Baustellen als jetzt den Handyvertrag zu an, aber es hängt auch viel mit meinem Nutzungsverhältnis oder Nutzungsverhalten einfach zu tun, weil ich einfach super viel gerade auch unterwegs Podcasts höre und Audio zieht halt einfach nicht so viel Daten. Das heißt, ich schaue nicht ganz so viel Videos, ich schaue unterwegs irgendwie ganz wenig YouTube, ab und zu mal irgendwie Insta-Reels, aber das sind dann auch nur ein paar Minuten, das zieht halt einfach nicht so viel. Und da habe ich das Glück, dass mit den Podcasts gab es vom Datenvolumen her bisher nicht das Problem, aber vielleicht mag sich ja auch meine Nutzungsgewohnheiten ändern. So richtig zur Generation TikTok gehöre ich da nicht und deswegen brauche ich noch nicht so viel, aber klar, wenn ich merke, ey, jetzt wird's irgendwie eng, dann muss man sicherlich auch mal ein paar Gigabyte aufstocken.
Ich weiß ja nicht, ob manche Mobilfunkanbieter auch schon richtig um dich buhlen, weil wir hatten in letzter Zeit auffällig viele Deals im Newsletter für Handytarife. Also es ist fällig, Said. Ich hoffe, es wird passieren. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren.
Das wäre ein ganz groß Ankündigen. Es ist einfach sensationell, wenn Said es endlich schafft, seinen Handyvertrag zu wechseln, aber wo kein Pain, da auch kein Gain im Moment her.
Aber damit sind wir eigentlich hoffentlich nicht am Ende unserer Vorsätze. Das wäre tragisch. Also wir sind am Ende unserer Vorsatzfolge und hoffen natürlich, dass wir das alles durchziehen können. Wir werden dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auf dem Laufenden halten. Aber wir können natürlich nicht aufhören, ohne auch in 2024 die Fragen zu beantworten. Und die erste kommt von One Roll of Film. Und das ist, glaube ich, so ein Fall, vor dem ganz, ganz viele Leute stehen, wahrscheinlich auch fürs neue Jahr. Hey Saidi, ich habe vor Jahren bei Union Investment in den Uni Global investiert. Was mache ich da?
Ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage, weil der Uni Global ist ein sehr bekannter und einer der beliebtesten klassischen, also aktiv gemanagten Aktienfonds in Deutschland. Das ist ein weltweit anliegender Aktienfonds und insofern mit so einem klassischen MSCI World ETF durchaus vergleichbar. Also wenn man da zum Beispiel, ich habe mir das mal kurz angeschaut jetzt gerade, wenn man da in die Top 10 reinschaut, ne, da hast du irgendwie auch bekannte Namen drin. Ne? Da stehen natürlich auch Microsoft, Apple, Amazon. Ein bisschen andere Reihenfolge, als das in einem MSCI World ETF wäre, aber macht erstmal nichts. Also mit anderen Worten, der macht natürlich jetzt auch nichts weltbewegend anderes. Von den Kosten her liegt er bei einer TER, also einer jährlichen Gesamtkostenquote von 1,45%. Und damit natürlich, wie das halt so für aktive Fonds üblich ist, weit, weit über dem, was halt so ETFs kosten. Auch wenn man mal sagen muss, 1,45%, das ist jetzt, also da gibt es auch deutlich teurere Aktienfonds, das muss man auch mal sagen. Aber es ist nicht nix, ne? Es ist irgendwie so gefühlt das fünffache, das achtfache Größenordnung, was halt so ein ETF kostet. Jetzt muss man sagen, der Uniglobal, der hat sich in den letzten Jahren schon ganz okay geschlagen. Das heißt, man kann es deutlich schlechter machen als mit dem Uniglobal. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn man das sich jetzt auf 5 Jahre anschaut, da liegt der praktisch mit dem MSCI World ETF so ganz grob auf gleich auf. Ja? Das ist also jetzt kein Riesenunterschied. Insofern ist es jetzt auch nichts Dramatisches. Aber wenn man ein bisschen länger schaut, dann machen sich die höheren Kosten dann am Ende dann noch bemerkbar. Und man kann sich auch fragen, ob das Fondsmanagement, das ist ja ein aktiver Fonds, die haben ja aktiv entschieden, was sie da investieren, halt doch mal nicht so, also wie die allermeisten aktiven Fonds ist es dem halt auf 10-Jahres-Gesicht nicht gelungen, einen entsprechenden ETF zu schlagen. Ja, liegt halt da, das, je nachdem, wie man das betrachtet, halt schon ein gutes Stück, nicht dramatisch, aber ein gutes Stück auf 10 Jahre hinter einem entsprechenden ETF. So, und jetzt kann man sich halt fragen, also tauschen ist halt immer möglich, du zahlst halt dann Steuern, wenn du damit Gewinn gemacht hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, aber die Steuern würdest du sowieso irgendwann bezahlen, weil wenn man davon ausgeht, irgendwann wirst du mal das Geld brauchen, das ist also nur vorab gezahlte Steuer. Ja, die geht dann zulasten des Zinseszinseffektes, ja, weil das kannst du halt dann nicht mehr investieren, das Geld, was du aus Steuer gezahlt hast. Aber ansonsten kann man das schon, um eben sich niedrige Kosten vor allen Dingen zu sichern, in einen ETF tauschen. Und da ist der Zeitpunkt, ehrlich gesagt, total egal. Ja, weil wenn es gerade schlecht steht, dann tauscht man sozusagen, ich sage immer, tauscht man niedrige Kurse, was auch immer niedrige Kurse bedeuten soll. Und wenn es gerade gut läuft, naja, dann tausche ich hohe Kurse in hohe Kurse. Das macht also gar keinen Unterschied. Letztendlich muss ich mich nur darauf sagen, ja, ich nehme jetzt sozusagen das in Kauf, dass ich jetzt vorab Steuern zahle und sichere mir damit niedrigere Kosten. Und das lohnt sich natürlich tendenziell, man weiß man nicht, es kann natürlich auch sein, ich will jetzt nicht verschreien, dass der Uniglobal jetzt die nächsten 10 Jahre gigantisch läuft. Besonders wahrscheinlich ist es nicht. Deswegen raten wir ja von solchen Sachen tendenziell auch eher ab. Und je länger man noch investiert ist, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass sich die niedrigen Kosten beim ETF lohnen. Aber nochmal, es ist jetzt keine Katastrophe. Da gibt es viel, viel schlechtere Fonds als
den. Und die zweite Frage kommt von Koni Lipu. Hazer ED, wie Budget einstellen bei Geldeingang am 15.
Ja, okay. Na, also wir sagen ja immer, mach deinen Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto, mach deinen ETF-Sparplan am Monatsanfang, weil man irgendwie immer davon ausgeht, ne, dass das Gehalt oder sonst wie das Einkommen irgendwie um den Monatswechsel rum, entweder gerade am Ende vom alten Monat oder am Anfang vom neuen Monat umfließt. So, wenn jetzt jemand Geldeingang am 15. hat, naja, dann würde ich sagen, du lebst halt dann quasi eigentlich de facto nicht vom 1. bis zum 30. oder 31., sondern vom 15. bis zum 15. oder 15. bis zum 14. Und genauso würde ich es dann machen. Das heißt, es ist auch bei ganz vielen Depots etc. ist es auch möglich, einen ETF-Sparen auf den 15. oder auch auf den 20. des Monats zu timen. Das würde ich dann in dem Fall tatsächlich auch machen. Und genauso würde ich es mit Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto im Sinne von Viertöpfe-Prinzip machen. Auch den würde ich dann am 15. Laufen lassen. Und dann kannst du genau im gleichen Prinzip den Rest des Geldes halt immer bis zum 15. ausgeben. Das ist, glaube ich, das hört sich zwar jetzt, glaube ich, erstmal komisch und ein bisschen umständlich an, aber ich glaube, wenn man schon weiß, dass das eigene Gehalt immer am 15. eintrifft, dann lebst du eh so ein bisschen. Ne? Du weißt schon, am Mitte des Monats wird aufgefüllt. Ja, das ist halt anders als bei anderen, aber das ist auch völlig okay. Und genau deshalb sollte man dann auch das, was halt regelmäßig abgeht, soweit es halt irgendwie geht, rund um den 15. machen, muss halt dann immer rechnen. Das ist halt dann, weil ganz oft Miete und andere Abbuchungen natürlich jetzt zum 1. des Monats stattfinden, dass man dann noch was vorhält. Es ist ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, man gewinnt dann schon relativ guten Gefühl und man merkt ja dann vor allen Dingen, ob am, 12., 13., 14. des Monats, ob noch was auf dem Konto ist, ja, sprich, ob man zu gut gelebt hat oder ob sogar auch die Sparplanrate zu hoch war und dann muss man die halt runterschrauben. Also es ist ganz oft, finde ich, auch so ein Feintuning-Geschichte. Das ist ja das Gute bei dem Viertöpfe-Prinzip, sowohl Dauerauftrag als auch der Sparplan und so weiter, lässt sich jeden Monat anpassen, ne? Wenn man merkt, eigentlich habe ich zu wenig, ja, geh nochmal ein Huni drauf oder boah, jetzt bin ich in diesem Monat schon drin, jetzt war ich sogar im Dispo kurz weiter, ja, dann hat man sich wahrscheinlich übernommen, dann muss man sich fragen, okay, habe ich zu viel Geld ausgegeben? Muss ich mal meinen Haushalt optimieren, meine Verträge optimieren oder spare ich einfach zu viel weg, weil es einfach nicht anders geht?
Dann sind wir auf jeden Fall mit unserer 24er-Folge oder 24er-Startfolge schon am Ende und ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen dir auf jeden Fall ein gutes und erfolgreiches und in Finanzdingen vor allem stressfreies Jahr 2024 und freuen uns, wenn du uns auch weiter treu bleibst. Vielen Dank.
Ja, von mir auch. Gutes und erfolgreiches 2024 und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.